sein, das kann man irgendwie bewältigen. Aber das sogenannte Urvertrauen, dieses grundsätzliche Denken im Großen und Ganzen, kannst du dich auf Menschen irgendwie verlassen. Es gibt böse Menschen, das wissen wir alle. Es gibt Situationen, in denen andere Menschen böse sind. Aber es gibt sowas bei einem normalen Menschen, gibt es so etwas wie ein fast instinktives Vertrauen, wenn ich als Kind zu jemandem hingehe, einem Erwachsenen, und mir blutet das Knie und ich weine und die Nase läuft, dann wird er sagen, ach, was hast du denn gemacht? Ach Mensch, ja komm mal her, wie heißt denn du? Okay, guck mal, ich habe hier ein Taschentuch, oder? Da können wir uns doch drauf verlassen. Wenn mir das Knie blutet und die Nase rotzt und die Augen tränen und ich bin mit dem Fahrrad hingeflogen und ich habe einen Achter im Vorderrad, dann ist doch jeder Erwachsene Schutz, Sicherheit, Trost. Das wissen sie auch. Und sie wissen das bis heute. Und in einer schlimmen Situation werden sie sich einem Menschen zuwenden. Ich war neulich mit einem völlig unbekannten Menschen in der S-Bahn hier in Stuttgart. Und ich merkte, wie sie das Telefon wegsteckte und wie ihr die Tränen runterliefen. Und es ist doch klar, was man dann macht, oder? Wollen Sie drüber reden oder lieber nicht? Soll ich so tun, als würde ich es gar nicht sehen? Ja, das ist gerade ziemlich schlimm für Sie. Ja? Und dann ist da ein wildfremder Mensch, der einen plötzlich in den Arm nimmt und sagt, halt mich mal, mir geht's ganz schlecht. Ja, wir wissen das. Menschen sind im Großen und Ganzen, wenn wir in Not sind, vertrauenswürdig und sie helfen uns. Dieses Urvertrauen wird bei komplexen Traumastörungen grundsätzlich zerstört. Manchmal werden Menschen gefragt, die in ihrer Kindheit langanhaltende Traumatisierung erlebt haben und die dann darüber 40, 50 Jahre später erst reden können. Warum hast du nicht vorher was gesagt? Weil dieses Urvertrauen nicht da ist. Ich werde zu keinem Menschen meinen Schmerz, meine Panik, meine innere Verlorenheit, meine Ohnmachtsgefühle öffnen, wenn ich nicht davon ausgehe, wenn ich mich als Mensch zeige, der im Schmerz ist, dem es schlecht geht, dann löse ich sozusagen Trostinstinkte bei anderen aus. Denn was ich erlebt habe, ist, dass ich Verachtungsinstinkte ausgelöst habe. In ständigen Missbrauchssituationen, da heulen die Kinder, da geht es ihnen schlecht und derjenige schlägt zu, weil er besoffen ist oder Drogen genommen hat oder was auch immer, oder weil er pädophil ist, macht er gerade das zum sexuellen Anreiz. Ja? Das Pädophile ist ja oft nicht so sehr, dass das Kind als Sexualobjekt benutzt wird, sondern die Angst des Kindes sexuell erregend wirkt auf diesen armen, kranken Menschen, der so furchtbare Zerstörungen anrichtet. Und das ist empirisch belegt. Das heißt also, da wissen wir über vielen Forschungen raus, dass dieses gravierendste Moment für die spätere Entwicklung nicht die physischen Verletzungen sind. Die sind auch schlimm. Ja, ich mache übrigens die Pflegeelternsupervision für die Jugendämter in Calw und Nagold. Und da sind viele Pflegeeltern, ich habe drei Gruppen, sind so zwischen 2 und 3 Dutzend Pflegeeltern, die Kinder haben, die in Obhut genommen sind. Und ich habe Kinder dort, Pflegekinder in der Familie, die haben mit 2 Jahren multiple Knochenbrüche, die nicht behandelt wurden und von alleine verheilt sind. Die sind gegen die Wand geknallt worden. Schreckliche Sachen. Und was wir jetzt wissen ist, diese körperlichen Störungen, auch selbst die hirnorganischen Verletzungen, manche von denen haben auch ein Alkoholsyndrom, also so weiter, das ist nicht das, was sie am meisten daran hindert, lesen, schreiben, rechnen zu lernen, soziale Kompetenzen zu entwickeln, Freundschaften zu entwickeln, sondern dass sie Menschen nicht trauen. Menschen sind gefährlich. Und das halten wir nicht aus. Die Misshandlung ist verbunden mit der Zerstörung eines Urvertrauens gegenüber der Person, auf deren Schutz und Fürsorge ich am dringendsten angewiesen bin. Und diese Person ist plötzlich nicht da. Ich war bei dem Vortrag von Professor Hafenecker auch hier, bin von Freudenstadt extra hergefahren und ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich fand es einen sehr, sehr aufschlussreichen Vortrag. Und da habe ich gedacht, was muss das für Wunden in der Seele zerrissen haben, wenn ein Kind, ohne dass die Mutter was weiß, plötzlich, weil das Kind, das ein Fallbeispiel aus den 50ern war, da das Kind hat sich Lippenstift drauf gemacht und ein Petticoat getragen und dann hat die Lehrerin beim Jugendamt angerufen, dann wurde das Kind von der Polizei von der Schule abgeholt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an den Fall. Und dann hat die Mutter dieses Kind wochenlang nicht gesehen. Können Sie sich vorstellen, was das in einem Kind auslöst? Ja? Also die Schutz und Fürsorge, plötzlich ist die Menschen nicht da. Unser Bindungsverhalten, unsere Bindungssuche, wir könnten auch sagen, unser Schutzsuchinstinkt ist ein Kontrollsystem. Das überwacht lebenswichtige Grundbedürfnisse. Wenn ich nichts zu essen habe, dann suche ich mir den Menschen, der mir was zu essen gibt. Wenn ich als Kind, ja, ich kann mir als Kind nicht, wenn ich als Dreijähriger keinen habe, der sich um mich kümmert, sterbe ich. Das ist lebensnotwendig. Und das Bindungssystem, also die Tendenz dazu, die Nähe anderer Menschen zu suchen, den Schutz von diesen Bezugspersonen zu suchen, wird immer dann aktiviert, wenn solche lebenswichtigen Bedürfnisse etwas bedroht sind, wenn Durst oder Sicherheit da ist. Übrigens, eine Situation kennen Sie alle, wo bei Kindern das Bindungssystem hochaktiv ist, nämlich abends beim Einschlafen. Ich bin ja nun gerade auf dem Weg dabei, zum 6. und 7. Mal Opa zu werden. Und die ersten 5 genieße ich jetzt schon sehr. Und ich darf manchmal auch die Kinder ins Bett bringen. Aber nicht so ganz ohne weiteres. Also bei dem einen Enkel, der in Dortmund lebt, da haben wir dann zusammen Urlaub gemacht. Da konnte ich die ersten 4, 5 Tage ihn nicht abends ins Bett bringen. Das musste die Mama machen. Tagsüber am Strand rumtoben, mit mir Quatsch machen, in die Luft werfen und wieder auffangen. Das geht alles, aber abends ins Bett gehen ging nicht. Da musste die Mama her oder der Papa. Nach 5 oder 6 Tagen ging das dann auch, weil ich war dann eine Bindungsperson geworden für ihn. Ja? Und das heißt, ich bin jetzt einer dieser Personen, die sein Leben garantieren können. Und er versteht das auch. Und dann geht das plötzlich. Warum ist übrigens abends dieses Bindungssystem aktiviert? Warum brauchen Kinder abends Nähe und Schutz und jemand, der sie ins Bett bringt und mit ihnen noch ein Lied singt, ihnen den Rücken krabbelt, ein Gebet spricht und sagt, gute Nacht, schlaf gut. Und noch ein Lied singt, Lalelu, nur der Mann im Mond. Psst. Warum brauchen wir das? Weil wir nicht dafür gebaut sind, von der Schöpfung, auch noch unser Gehirn und unsere ganze Psyche nicht dafür gebaut ist, in einem geheizten Raum mit einer Daunendecke zu schlafen. Die meisten Kinder sind an Durchfall oder Lungenentzündung gestorben in der Welt, in der Geschichte der Menschheit. Lungenentzündung, weil sie nachts erfroren sind oder gefroren haben. Und abends beim Einschlafen zu wissen, egal was jetzt passiert, da ist jemand da, der mich hält und wärmt und der jetzt auf mich aufpasst. Ich werde jetzt für ein paar Stunden das Bewusstsein verlieren. Da sagt unser Gehirn, schlaf nicht ein, wenn du nicht sicher bist, da ist jemand, der auf dich aufpasst. Und deswegen wird abends unser Bindungssystem aktiviert. In Notsituationen auch, diese Aktivierung des Bindungssystems wird immer bei Bedrohung durch innere oder äußere Gefahr, durch Stress aktiviert. Und führt dann dazu, dass Kinder weinen, dass sie rufen, dass sie sich anklammern, dass sie hinterherlaufen, dass sie sich anschmiegen, dass sie Blickkontakt suchen. Das Ziel des Bindungsverfahrens ist das Aufrechterhalten der Nähe zur Bezugsperson. Das ist manchmal ganz spannend. Kinder in so einem Alter von vielleicht so 3, 4 Jahren, die sicher gebunden sind, die wissen, da ist jemand, der passt auf mich auf. Die sind so richtig fröhlich dabei, ihre Welt zu entdecken. Das sind so richtig kleine Entdeckermenschen. Und wenn sie die in den Spielwarenladen nehmen, dann kann das sein, dass sie ein bisschen viel entdecken gehen und plötzlich merken sie, Mama ist weg. Und jetzt setzt Panik ein. Mama! Ich mache mich nicht lustig, aber Sie kennen diese Szenen. Und dann können Sie als Erwachsene hingehen, du, ich weiß auch nicht, wo die Mama ist, aber ich bin doch hier. Ich will dich aber nicht. Ich bin in Panik. Ich brauche meine Mama. Ich brauche nicht dich. Ich brauche jemanden, dem ich vertraue, den ich kenne, der so riecht, wie ich das normalerweise rieche, der so aussieht, wie ich normalerweise jemanden sehe. Ich brauche da nicht irgendeinen Fremden. Du kannst mir jetzt gar nicht helfen. Das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, du, hier ist der kleine Johannes, gibt's da eine Mama? Hallo? Und dann kommt die Mama und dann, wenn es gut ist, wenn das Kind sicher gebunden ist, wenn das die Mama bisher erlebt hat als jemand, der sie tröstet, der es trösten kann, dann ist jetzt der ganze Schmerz vorbei. Eine Umarmung und schon gibt es wieder die Lego-Eisenbahn. Jetzt kann wieder die Welt exploriert werden. Alles in Ordnung, Mama ist da. Kennen Sie das von Kindern? Stellen Sie sich mal vor, wie ein Mensch das erlebt, der so eine Mama nicht hat. Das ganze Leben ist wie verloren sein im Spielwarenladen. Das Aufrechterhalten der Nähe zur Bezugsperson ist zwar gesucht, und was wir wissen müssen ist, und das zeigt uns die Bindungsforschung, jede Bezugsperson erzeugt eine Bindung. Vielleicht eine schreckliche Bindung. Aber Kinder lieben Eltern, die sie schrecklich missbrauchen und sie haben